السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
In der vergangenen Khutba habe ich bereits über das hervorragende Vorbild des heiligen Propheten hinsichtlich seines hohen Maßstabs an Ehrlichkeit sowie über seine Ratschläge und Rechtleitung für die Gläubigen gesprochen. Daran anknüpfend werde ich auch heute einige Ausführungen machen. Zu welch erhabenen Maßstäben der Ehrlichkeit der heilige Prophet uns führen möchte, verdeutlicht eine Überlieferung von Hasb bin Asim. Er berichtet, dass der heilige Prophet Sassam sagte: Es genügt als Beweis für die Verlogenheit eines Menschen, wenn er alles, was er hört, herumerzählt und weitererzählt. Diese Gewohnheit ist unter den Menschen allgemein weit verbreitet. Auch in der Jamaat ist diese schlechte Gewohnheit bei einigen Personen recht stark ausgeprägt. So schreiben mir gelegentlich Leute über jemanden, er habe dies oder jenes getan. Geht man der Sache nach, erweist sich die Behauptung als falsch. Und wenn man die Person, die geschrieben hat, verfasst hat, fragt, wer es ihm gesagt hat, so sagen sie, sie haben es nur gehört und haben damit schon durch das Hörensagen schlagen sie schon großen Lärm. Solche Menschen sollten ernsthaft darüber nachdenken, denn der heilige Prophet Sassam hat solche Menschen als Lügner bezeichnet. In einer Überlieferung heißt es, hat Aisha r.a. berichtet, dass der heilige Prophet Sassam dass den Gefährten des heiligen Propheten keine Eigenschaft verhasster war als das Lügen. Wenn jemand in der Gegenwart des heiligen Propheten eine Lüge aussprach, so belastete ihn das tief. Wenn er wusste, dass gelogen worden war, verspürte er großen Schmerz und trug schwer daran, bis er erfuhr, dass die betroffene Person aufrichtige Reue zeigt, sich gebessert hat und das Lügen vollständig aufgegeben hatte. Hazrat Asma r.a. überliefert, dass eine Frau zum heiligen Propheten kam und fragte: Ich habe eine Mitfrau, also die zweite Ehefrau ihres Mannes. Lade ich eine Sünde auf mich, wenn ich vor ihr vorgebe, mein Ehemann würde mir reichlich von seinem Vermögen geben? Damit meinte sie, ich möchte ihr gegenüber den Eindruck erwecken, er würde mir Dinge schenken, was in Wahrheit gar nicht stimmt, nur um sie zu reizen, um zu ärgern. Der heilige Prophet antwortete: Jemand, der Sättigung mit etwas vorgibt, das ihm gar nicht gegeben wurde, ist wie jemand, der zwei Gewänder der Lüge trägt. Da sie diese Absicht hegte, um der anderen emotionalen Schmerz zuzufügen und sie zu reizen, erklärte er dieses Verhalten für absolut falsch. In der Erläuterung dieses Hadiths heißt es, dass das Wort Gewand sei hier metaphorisch gebraucht worden. Es bedeutet, dass eine solche Person von Kopf bis Fuß in Lüge und Betrug gehüllt ist, als trüge sie die Lüge sowohl als Obergewand wie auch als Lendentuch. Also mit größter Sensibilität ermahnt er demnach seine Anhänger, sich vor jeglicher Art von Lüge zu hüten. In einer Überlieferung von Hazrat Abdullah bin Amr heißt es, dass der heilige Prophet sagte: Wer diese vier Eigenschaften in sich vereint, ist ein vollkommener Heuchler. Und wer nur eine davon besitzt, trägt ein Merkmal der Heuchelei in sich, bis er es aufgibt. Wenn ihm etwas anvertraut wird, begeht er Vertrauensbruch. Wenn er spricht, lügt er. Wenn er einen Vertrag schließt, bricht er ihn. Wenn er streitet, wird er beleidigend und ausfallend. All diese Verhaltensweisen führen auf die eine oder andere Art, direkt oder indirekt, zur Lüge oder sind ein Ausdruck derselben. Folglich sind diese moralischen Schwächen eindeutige Zeichen von Heuchelei. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns selbstkritisch hinterfragen, inwieweit diese Schwächen in uns vorhanden sind. Denn sie ebnen letztendlich den Weg zur Heuchelei. Und kein Mensch möchte jeweils als Heuchler gelten. Darüber hinaus sprach der heilige Prophet: Auch Warnungen gegenüber denjenigen aus, die Unwahrheiten verbreiten. Hazrat Samra bin Jundub berichtet, dass der heilige Prophet seine Gefährten auch oft Fragen pflegte, ob jemand von ihnen einen Traum gesehen habe. Wenn er sie danach fragte, berichteten ihm diejenigen davon, für die Allah es so vorgesehen hatte. Diejenigen, die einen Traum hatten, erzählten ihn. Eines Morgens sagte der heilige Prophet Sassam jedoch über sich selbst: Heute Nacht erlebte ich in einem Traum, wie zwei Männer zu mir kamen. Sie weckten mich und forderten mich auf, mit ihnen zu kommen. Ich folgte ihnen, bis wir zu einem Mann gelangten, der flach auf dem Rücken lag. Ein anderer stand neben ihm und hielt einen eisernen Haken, ähnlich einer Zange, in der Hand. Er setzte an der einen Gesichtshälfte an und riss dem Liegenden den Mundwinkel, das Nasenloch sowie das Auge bis zum Nacken auf. Nachdem er die Seite des Gesichts aufgerissen hatte, wandte er sich der anderen Wange zu und verfuhr auf der linken Seite exakt wie auf der rechten. Noch bevor er damit fertig war, heilte die erste Seite wieder vollständig und nahm ihren ursprünglichen Zustand an. Daraufhin kehrte er zur ersten Seite zurück und riss sie erneut auf diese Weise auf. Der Prophet Sassam erzählte weiter: Ich rief aus: Subhanallah, heilig ist Allah, wer sind diese Männer? Die beiden Begleiter antworteten: Höre zu, wir werden dir die wahre Bedeutung erklären. Der Mann, zu dem du kamst und dessen Mundwinkel, Nasenloch und Auge bis zum Nacken aufgerissen wurden, versinnbildlicht jene Person, die morgens ihr Haus verlässt und eine Lüge in die Welt setzt, die sich in alle Himmelsrichtungen verbreitet. Dies betrifft Menschen, die Gerüchte streuen und Unwahrheiten über andere erzählen. Manche tun dies lediglich aus purer Geschwätzigkeit oder um sich an der Gerede zu ergötzen, während andere bewusst darauf abzielen, jemanden zu diffamieren oder absichtlich Schaden anzurichten. Solche Individuen sollten sich stets vor Augen halten, dass dieses Verhalten strafbar ist. Allah zieht sie dafür zur Rechenschaft und bestraft sie. Es ist ein Zustand, der tiefe Furcht erfordert und es bedarf viel Istighfar. In einer von Hazrat Abdullah bin Hadis über Hazrat Hakim bin Hizam überlieferten Tradition heißt es, der Gesandte Allahs habe gesagt: Käufer und Verkäufer haben beide das Recht, ein abgeschlossenes Geschäft rückgängig zu machen, solange sie sich noch nicht voneinander getrennt haben. Solange sie noch zusammen sind, geht das noch. Sobald sie sich trennen, dann nicht mehr. Wenn beide ehrlich handeln und alles offen darlegen, wird ihrem Handel Segen verliehen. Verschweigen sie jedoch Mängel und Lügen, so wird der Segen aus ihrem Geschäft getilgt. Zahlreiche geschäftliche Streitigkeiten basieren auf unwahren Aussagen. Und Allah entzieht dann solchen Geschäften auch den Segen. Sie erleiden nicht nur in diesemseitigen Leben finanzielle Verluste, sondern gelten auch bei Allah als Sünder und erfahren eine Strafe. Also Ibn Umar überliefert, dass der Heilige Prophet sagte, wenn ein Mensch lügt, weicht der Engel wegen des Gestanks dieser begangenen Tat um eine Meile von ihm zurück. In einer weiteren Überlieferung berichtet Abu Huraira, dass der Heilige Prophet an einem Getreidehaufen vorbeikam. Er steckte seine Hand hinein und spürte Feuchtigkeit an seinen Fingern. Daraufhin fragte er, O Besitzer des Getreides, was hat das hier mit auf sich? Dein Getreide, sei es Weizen oder Mais, ist von innen nass. Der Händler erwiderte, O Gesandter Allahs, es hat darauf geregnet. Der Heilige Prophet entgegnete, warum hast du das nasse Getreide dann nicht nach oben geschichtet, anstatt es heimlich nach unten zu schieben? Wenn es geregnet hat, hättest du es sichtbar oben drauflegen müssen, damit die Leute sehen können. Denn wer betrügt, gehört nicht zu mir. Selbst Geschäftsleute müssen also mit äußerster Sorgfalt und Ehrlichkeit agieren. Das ist der Maßstab, den der Heilige Prophet in einem Muslim etablieren wollte. Bedauerlicherweise sind es heute ausgerechnet Muslime, die weltweit wegen betrügerischen Handels und Lügen in Verruf stehen. Wir, die in dieser Zeit den verheißenen Messias akzeptiert und haben und verkünden, wahrhaftig an den Gesandten Allahs zu glauben, so muss unser gesamtes Reden und Handeln von diesem höchsten Maßstab der Ehrlichkeit geprägt sein. Andernfalls greift die Warnungen des Heiligen Propheten, dass wenn dies nicht der Fall ist, gehört ihr nicht zu mir und ich habe nichts mit euch gemein. Er teilte unzählige Ratschläge und Richtlinien und ermahnte uns eindringlich, die Wahrheit bis in ihre feinsten Facetten hinein zu wahren. Kein Mensch kann ein wahrhaftiger Muslim sein, ohne vollumfänglich ein wahrhaftiger Muslim zu sein. Bezüglich seiner Sira möchte ich nun einige historische Zeugnisse ausführen. Der Heilige Prophet galt aufgrund seiner vollumfänglichen Wahrheit als Sadik und Amin als ehrlich und vertrauenswürdige. Ein Autor schreibt, Mohammed wurde in einer Zeit der Ignoranz entsandt. Zuvor war kein Warner zu seinem Volk gekommen. Das heißt, es kam kein Prophet zuvor. Die Menschen beten Götzen, Statuen und falsche Gottheiten an. Ihm wurde jedoch inmitten dieses Umfelds schon in der Kindheit besonderes Verständnis und Weisheit zuteil. Wohingegen er unter Götzendienern und Anhängern Satans umgeben war. Er fühlte sich aber nie den Götzen hingezogen, noch nahm er mit ihnen an ihren Festen teil. Er hatte nie gelogen. Die Menschen sahen ihn an als äußerst nachsichtig, mit einem äußerst guten Gefühl. Es heißt sogar, dass die Menschen den heiligen Propheten in dieser Zeit der Jahiliya-Ignoranz ihn aufsuchten, um Entscheidungen zu treffen. Also Muslimat hat dies an einer Stelle erklärt. Über die hohen moralischen Eigenschaften gibt es auch das Zeugnis seines Volks. Noch vor seinem Anspruch auf das Prophetentum gaben sie ihm die Titel Amin und Sadiq. Es gibt sehr viele Menschen auf der Welt, über die es kein Zeugnis von Unwahrheit gibt oder die nicht in eine große Prüfung verfallen sind. Ja, sie verfallen kleineren Prüfungen und bleiben trotzdem haftig. Trotzdem ist es aber so, dass ihr Volk ihnen keine Titel zuteil gibt. Dies wird lediglich dann getan, wenn ein Mensch in einer besonderen Eigenschaft über alle anderen hervorsticht. Nicht jeder, der im Krieg teilnimmt und sein Leben aufs Spiel setzt, bekommt den Victoria-Status. Weder tun das die Briten noch die Deutschen. Auch in Frankreich gibt es Tausende, die wissenschaftliche Tätigkeiten nachgehen. Doch nicht jeder erhält das Band der Ehrenlegion. dass jemand lediglich vertrauenswürdig und wahrhaftig ist, wirft also noch kein besonderes Licht auf seine Größe. Wenn jedoch ein gesamtes Volk von einer Person den Titel Amin und Zadik, also vertrauenswürdig und wahrhaftig, verleiht ist, dann ist das außergewöhnlich. Selbst wenn die Menschen in Mekka in jeder Generation jemanden diesen Titel verliehen hätten, würde der Träger als gewaltige Persönlichkeiten gelten. Die arabische Geschichte belegt jedoch, dass dieser Titel keineswegs generationenübergreifend an irgendwen vergeben wurden. Vielmehr findet sich in der jahrhundertlangen Geschichte der Araber nur ein einziges Beispiel, das von Mohammed, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wieder. Dass die Bewohner Arabiens ihn aufgrund der Eigenschaften den Titel Amin und Sadiq gaben, vertrauenswürdig und ehrlich. Die Araber zeichneten sich in dieser Welt durch ihre besondere Scharfsinnigkeit aus. Was sie also als rar und außergewöhnlich einstufen, verdient es zweifellos auch weltweit als solches anerkannt zu werden. Der verheißene Messias, Al-Sattusam, sagt, der Zustand der Welt ist heute sehr brüchig geworden. Wo auch immer man hinschaut, es werden falsche Zeugen hervorgebracht. Falsche Anklagen zu erheben ist keine große Sache mehr. Es werden sogar falsche Urkunden gefälscht. Wenn sie eine Aussage machen, dann sparen sie die Wahrheit sorgmaß aus. Das heißt, wenn es dem eigenen Vorteil dient, wird die Wahrheit aufgegeben und gelogen. Nun möge jemand die Leute fragen, die keine Notwendigkeit für diese Gemeinde sehen, ob das denn der Glaube gewesen ist. Falls Messias erklärt hier, dass er die Jamaat gegründet hat, um die Wahrhaftigkeit zu etablieren. Wenn man die anderen Leute fragen würde, ob das denn der Glaube gewesen ist, den der heilige Prophet gebracht hat. Allah hat die Lüge als Dreck bezeichnet, von dem man sich schützen soll. Ichtanibu-Ritza min al-Osani wa Ichtanibu-Kolesur. Die Lüge wird an dieser Stelle mit dem Götzenkult verbunden. Genauso wie ein törichter Mensch sich vor Allah abkehrt und sich vor einem Stein verneigt. Das bedeutet, haltet euch von dieser Unreinheit fern, weil es ein großes Übel ist. Lügen ist also so, als würdet ihr in unreine Taten verfallen und auf Abwege geraten. Folglich, erklärte er, Götzendienst ist eine falsche und unreine Tat. Er sagte, die Lüge wird an dieser Stelle mit dem Götzenkult verbunden, genauso wie ein törichter Mensch sich von Allah abkehrt und sich vor einem Stein verneigt. So verlässt er auch den Zweck seines Vorteils. Die Ehrlichkeit und Wahrheit macht die Lüge zu seinem Götzen. Aus diesem Grund hat Allah Ta'ala sie mit dem Götzendienst verglichen. Haltet euch also vor dem Götzendienst fern, denn es sei eine große Sünde und die Lüge ist ihm gleich. Der Vers bis jetzt führt fort, genauso wie ein Götzenanbeter von einem Götzen Erlösung erhofft, macht der Lügner die Lüge ebenfalls zu einem Götzen und glaubt, dass er durch diesen Götzen erlöst wird. Wie verdorben doch die heutige Zeit ist. Wenn man fragt, warum ihr Götzen anbetet, dann antworten sie, wie sollen wir dies tun? Ohne dies kommen wir nicht aus. Unreinheit und der Dreck eines Götzen, wenn man das abschwägt, dann sagen sie, ohne das können wir nicht. Wir sind gezwungen zu lügen, um unsere Vorteile zu sichern. Der Feistmischer sagt, welches größeres Unglück kann es geben, als dass sie die Grundlage ihres Lebens auf die Lüge stützen. Ich versichere euch, dass am Ende nur die Wahrheit siegreich ist. Das Gute und der Triumph gehören ihr allein. In Bezug auf das Leben des heiligen Propheten hat Hasan Muslim an einer Stelle geschrieben, als der heilige Prophet seiner Ehefrau mitteilte, dass er eine Offenbarung erhalten habe, entgegnete sie nicht, was für ein Schwindel ist es dann. Vielmehr sagte sie, fürchten Sie sich nicht. Was ihr gesehen habt, ist wahr. Allah wird sie niemals zugrunde gehen lassen, denn ihr pflegt die Verwandtschaftsbande, tragt die Last der Hilflosen, belebt verlorene Tugenden wieder, unterstützt das Recht, sind äußerst gastfreundlich und sie unterstützen die Wahrheit und das Recht. Daraufhin bringt ihn seine Ehefrau zu ihrem Bruder Waraka bin Nofel, einem Gelehrten der israelischen Schriften. Er sagt, dies ist dieselbe Art der Offenbarung, die auch Moses herabgesandt wurde. Und darin finden sich die gleichen Gebote und Anweisungen wie in der Offenbarung von Moses. Dann schreibt also Musa Maud, das habe ich bereits zuvor auch in der letzten Khutbah kurz erwähnt. Denn er nennt das nächste Zeugnis, das eben war von Waraka bin Nofel. Also Muslimot schreibt, im Haus lebte ein Cousin, welcher nahe dem jugendlichen Alter war. Er konnte ein ausgezeichnetes Mittel für Tabligh unter Jugendlichen werden. Als er den heiligen Propheten Hazrat Khadija so ernst sah, wie sie miteinander sprachen, ging er nach vorne und sagte, auch ich glaube, dass sie die Wahrheit sprechen und dass Allah mit ihnen gesprochen hat und sie für die Rechtleitung der Welt auserwählt hat. Dann heißt es über einen befreiten Rulam, also Diener, der aufgrund seiner Liebe bereit war, seine Eltern zu verlassen. Als er diese leisen Sachen hörte und auf dem Gesicht seines Meisters auch Sorge sah, ging er nach vorne, nahm ihn in die Hand und sagte, oh mein Meister, es wird genauso eintreffen, wie ihr es gesehen habt. Was ihr gesprochen habt, stimmt. Was ihr gesehen habt, stimmt auch. Ein Mensch wie sie kann niemals von der Macht Gottes betrogen werden. Ihr seid von Kopf bis Fuß die personifizierte Wahrheit und Aufrichtigkeit. Wie könnte die Macht Gottes euch jemals betrügen? Nun ist die Zeit gekommen, dass durch eure Hände die Welt reformiert wird. Gewährt mir auch die Erlaubnis, an eurer Seite zu bleiben und euch zu dienen. Dann gibt es das Zeugnis eines sehr engen Freundes. Es war gewissermaßen wie eine zweite Perle, die in derselben Muschel herangewachsen war, als er hörte, die Leute behaupten, sein Freund verbreite wahnvorstellende Sachen. Dann rennt hin und sagt, stimmt das, was ich gehört habe? Als Ali Prez versuchte, vor ihm das zu erklären, sagte, bei Gott, geben Sie mir keine Argumente, sagen Sie mir nur, stimmt das, was über Sie behauptet wird? Und er sagt, mein wahrhaftiger Freund, ich werde an Sie vollkommen glauben. Er war sogar erzürnt, wieso er versucht, ihm Argumente zu geben. Er hat seine Wahrhaftigkeit gesehen, dass er gar keine Argumente benötigt. Dann sagt er Abu Bakr, mein Freund, der dein Gesicht gesehen hat, wie kann er sich davor in Zweifel geraten? Es ist kein Zweifel, dass das war, wie Waraka bin Nofel sagte, es auch Opposition gegeben müsste. Hattu bimisle, majeta bihi, illa udiya. Das bedeutet, niemand hat je eine solche Botschaft gebracht, ohne dass ihm Feindschaft entgegengebracht wurde. Doch seht den erhabenen Plan Allahs. Vor dem Sturm dieser Opposition hat Allah ihm solche Mittel geschaffen, unter den Lebenden von Mekka. Gab es einen israelischen Gelehrten, Waraka. Seine Lebensgefährtin, Hazrat Khadija, opferte sich für ihn auf, sobald sie von der Offenbarung hörte. Sein jünger Cousin, Hazrat Amr Ali, der täglich sein familiäres Verhalten beobachtete, bot augenblicklich seine Dienste an. Der befreite Rulam Zed, der gesehen hat, wie der Heilige Prophet mit allen Menschen umging, hat angefangen, über seine Wahrhaftigkeit zu sprechen. Sein Kindheitsfreund Abu Bakr, für ihn war es ausreichend, nur zu sagen, dass er das gegeben hat und war bereit, an seinem Hals die Tugend der Dienerschaft anzunehmen. Welch immense Freude muss dieser beispielslose Beweis von Hingabe und Aufrichtigkeit im Herzen des Propheten ausgelöst haben. Wie sehr muss er gelächelt haben, als er das Geschrei und die Spötteleien der Mekkaner hörte, im stillen Denken, dies ist euer Urteil, ihr, die ihr mich nicht kennt, ihr nennt mich ein Zauberer, ein Magier und desgleichen. Betrachtet nun das Urteil jener, die mich wirklich kennen. Seht, wie sie unter Einsatz ihres eigenen Lebens fest an meiner Seite rechts und links stehen. Also Muslim zieht in der Exegese dieses Verses einen Vergleich zwischen den Gefährten von Hazrat Moses und den Sahabe des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen gebe ich das Beispiel, dass also Moses darum beten muss, seinen Helfer an die Seite gestellt zu bekommen, der eine Last mittrug. Allah hat hingegen dem heiligen Propheten unaufgefordert gleich 5 Helfer gegeben, die seine Last mittrugen. Barqa verstarb zwar früh, hinterließ jedoch ein unauslösliches Zeugnis für die Wahrhaftigkeit des Propheten, das also Tradija vollbrachte in 12 Jahre als Frau und vollbrachte solche Taten angesichts derer selbst die mutigsten Männer aus Ehrfurcht den Blick senken würden. Also er zeigte über 20 Jahre hinweg ein beispielloses Maß an Opferbereitschaft und bewies letztendlich durch das Vergießen eines Bluts im Angesicht der Schwerterklingen, aus welchem Holz die Helfer des Propheten Muhammad zusammen geschnitzt sein müssen. Abu Bakr und Ali lebten auch nach dem Ableben des Propheten weiter und lieferten als Kalifen in völlig neuer Form den Beweis für ihre Hilfe und Unterstützung. Dann führt also Muslim in sich das Vorbild des Propheten und sagt, einer der gewaltigsten Beweise für die Wahrhaftigkeit eines ehrlichen, wahrhaftigen Menschen ist sein eigenes Selbst. Es ruft laut aus, wendet sich an Gegner wie Befürworter, an Unwissende wie Wissende, an Fremde wie Vertraute und sagt, betrachtet mich genau, bevor ihr mich einen Lügner nennt. Überlegt reiflich, könnt ihr mich wirklich der Lüge bezichtigen? Wenn ihr mich als Lügner abstempelt, entgleiten euch dann nicht all jene Mittel, mit denen ihr für gewöhnlich die Wahrheit einer Sache ermittelt? Und wenn ihr mich zu einem Betrüger erklärt, verschließen sich euch dann all jene Tore, die ihr euer Ziel zu erreichen hofft. Alles in der Welt unterliegt einer natürlichen Kontinuität und vollzieht sich in Stufen. Weder kann das Gute durch das Überspringen mittlerer Entwicklungsstufen seine Vollkommenheit erreichen, noch kann das Böse unter Auslassung von Zwischenetappen plötzlich seinen Höhepunkt finden. Wie wäre es also denkbar, dass jemand, der nach Westen rennt, sich plötzlich am äußersten Rand des Osten wiederfindet? Es ist unmöglich, in die eine Richtung zu laufen, am entgegengesetzten Ziel anzukommen. Ebenso wenig kann jemand, der nach Süden geht, sich urplötzlich am nördlichen Horizont wiederfinden. Der heilige Allah erklärte sozusagen, ich habe mein gesamtes Leben in eurer Mitte verbracht, war klein, bin unter euch aufgewachsen, war jung und bin vor euren Augen ins reife Alter gekommen. Mein privates wie auch öffentliches Leben liegt euch nahe. Keiner meiner Taten ist euch verborgen geblieben und keiner meiner Aussagen ist euch ein Geheimnis. Gibt es also irgendjemanden unter euch, der behaupten könnte, ich hätte jemals gelogen, Unrecht begangen oder betrogen oder jemanden hintergangen, meine eigene Größe angestrebt oder nach weltlicher Herrschaft gegriffen? Gibt es jemanden, der das behaupten kann? Auf jedem Feld habt ihr mich geprüft und in jeder Lebenslage habt ihr mich auf die Probe gestellt. Stets habt ihr gesehen, wie ich den Pfad der Ausgewogenheit beschritt. Immerzu war mein Weg von Mäßigung geprägt und frei von jeglichem Makel. Derart, dass mir Freund und Feind einhellig die Titel Amin und Siddiq verliehen. Wie kann es dann sein, dass ich bis gestern Abend noch als Amin und als Siddiq, also wahrheitsliebend, galt und meilenweit von jeder Lüge entfernt war? Ich war bereit, für mich die Wahrheit aufzuopfern. Ja, die Wahrhaftigkeit selbst war stolz auf mich. In jeder Angelegenheit habt ihr mir vertraut und meine Worte akzeptiert. Doch heute, als von einem Tag auf den anderen, soll ich plötzlich alles gewandelt haben? Ich soll zum Schlechtesten der Schlechten und vom Verdorbensten der Verdorben geworden sein. Alles nur wegen eines Anspruchs, der ich noch nie zuvor Menschen belogen habe, nun ausgerechnet beginnen sollte, Lügen über Allah zu erdichten. Findet sich für eine derart radikale Wesensveränderung irgendwo im Gesetz der Natur ein Beispiel? Wäre mein Verhalten nur von der Dauer weniger Tage gewesen, hättet ihr argumentieren können, dass er es künstlich angeeignet hat. Wäre es an einem Angriff von 1 oder 2 Jahren, hättet ihr sagen können, dies sei nur eine Taktik, um uns zu täuschen. Doch ich habe mein gesamtes Leben unter euch verbracht. Ihr habt meine Kindheit und Jugend miterlebt, mein Eintritt in das reife Alter gesehen. Wie wäre eine derart andauernde Verstellung Künstlichkeit überhaupt möglich gewesen? Wie hätte ich mich im Kindesalter verstellen sollen, wo man noch nicht einmal zwischen Gut und Böse unterscheiden kann? Wie hätte ich meinen wahren Zustand in der Jugend, die als Zeit der Kapriolen gilt, durch Täuschung vergeben sollen? Denk doch einmal nach, wann soll dieser Betrug stattgefunden haben? Und wer hat ihn begangen, wenn ihr nach reiflicher Überlegung mein Leben als makellos und rein erkennt und darin vielmehr den Inbegriff der Tugend und die Verkörperung der Wahrheit seht? dann betrachtet nicht die Strahlen der Sonne und behauptet wieder besseres Wissen, es sei tiefste Nacht. Wenn es Tag ist, dann behauptet nicht, es sei Nacht. Wenn meine Aussagen sind klar wie der helle Tag, klagt nicht über Dunkelheit, während ihr vom Licht umgeben seid. Benötigt ihr denn außer meinem eigenen Selbst doch irgendein anderes Argument? Mein Wesen selbst ist das größte Argument. Bedarf es angesichts meines lebenslangen Charakters noch einer weiteren Bestätigung? Meine gesamte Vergangenheit liegt wie ein offenes Buch vor euch, und dennoch verlangt ihr nach einem Zeichen. Mein Wesen und mein Leben zeugen für mich. Wenn jeder von euch ehrlich in sein Innerstes blickt, so werden sein Herz und sein Verstand bezeugen, dass die Wahrhaftigkeit in mir verankert ist. Die Wahrhaftigkeit ist stolz auf mich und ich bin stolz auf die Wahrhaftigkeit. Wer die Wahrheit verkörpert, ist nicht auf äußere Beweise angewiesen. Ein Sprichwort besagt, das Erscheinen der Sonne ist der Beweis für ihre Existenz. Dies war genau jenes ausgezeichnete Argument, das das Herz von Abu Bakr eroberte. Und es sagt, dieser kraftvolle Beweis, der fortwährend in den Herzen wahrheitsliebender Menschen Einzug halten wird. Als Ali Fuhr seinen Anspruch erhob, hielt sich Abu Bakr im Haus eines Freundes auf. Dort erfuhr er durch eine freigelassene Sklavin, dass die Ehefrau seines Freundes erzählte, jemand beanspruche, ein Prophet zu sein. Ähnlich dem Propheten Moses, also Abu Bakr erhob sich augenblicklich, begab sich zum Haus des Gesandten Allahs und fragte ihn direkt, ob er tatsächlich gesagt habe, ich bin der Gesandte Allahs. Der heilige Prophet antwortete ihm, ja, ich bin der Gesandte Gottes. In diesem Moment, als Abu Bakr dies hörte, akzeptierte er den Anspruch. In Bezug auf diese Glaubensgewissheit pflegte der heilige Prophet zu sagen, ich habe niemanden zum Islam eingeladen, der nicht anfangs zumindest ein gewisses Zögern, Nachdenken oder Bedenken gezeigt hatte. Als ich jedoch Abu Bakr den Islam vorstellte, zögerte er keine Sekunde, sondern nahm den Islam selbst sofort an. Was war es, dass Hazrat Abu Bakr dazu bewog, an den Gesandten Allahs zu glauben, ohne auch nur ein Zeichen zu verlangen? Es war das sprechende Wesen des Gesandten Allahs selbst, das als Zeuge für seine Wahrhaftigkeit stand. Die Zeugnisse von Hazrat Khadija, Hazrat Ali und Hazrat Zaid bin Haris habe ich bereits geschildert. Auch sie alle bezeugten seine Ehrlichkeit, die sie beobachtet hatten. Kurzum, der innere Beweis für die Wahrhaftigkeit eines Propheten ist sein eigenes Selbst. Es legt durch seinen Zustand ein derart mächtiges Zeugnis für seine Wahrhaftigkeit ab, dass angesichts dessen überhaupt kein Bedürfnis nach einem anderen Wunder oder Zeichen aufkommt. Der verheißene Messias erklärt, das Wort Gottes sagt, dass die Erschaffenen jene sind, die in Demut und Bescheidenheit leben und nicht hochmütig reden. Sie äußern sich also so, als wären sie eine niedrige Person, die sich an ihren Vorgesetzten wendet. Auf jeden Fall sollten wir uns so verhalten, dass wir zu unserem Erfolg kommen. Niemand kann gegenüber Allah, dem Allmächtigen, ein Vorrecht beanspruchen, denn er verlangt nur Erschaffenheit. Derjenige, der erschaffen ist, der heilige Prophet, Sassam oder Hazrat Ibrahim haben nicht durch irgendein Nachkommen das bekommen. Es ist unser Glaube, dass der Vater Abdullah kein Götzendiener war. Das fragen auch viele Leute. Ich gebe hier die Antwort, dass unser Glaube ist, dass sein geehrter Vater Abdullah kein Götzendiener war. Dem Propheten wurde sein Prophetentum nicht aus diesem Grund verliehen. Das Prophetentum wurde ihm durch Gottes Gnade verliehen, und zwar aufgrund der reinen Wahrheit, die in seinem Wesen vorhanden war. Dies ist das, was die Gnade Gottes anzieht. Es war die Rechtschaffenheit von Ibrahim, dem Vater der Propheten, ohne zu zögern, seinen Sohn zu opfern. Sogar er selbst wurde ins Feuer geworfen. Er fiel wegen dieser Sache ins Feuer. Der verheißene Messias sagt, denken wir nur an die Aufrichtigkeit und Hingabe unseres Meisters, dem Propheten Mohammed, der angesichts aller Arten des Bösen standhaft blieb. Er lebte verschiedene Prüfungen und Drangsale, kümmerte sich nicht im geringsten aber um sie. Es war diese Aufrichtigkeit und Hingabe, die Allah den Erhaben dazu bewegte, seine Gnade zu gewähren. Aus diesem Grund sagt er, In Allah wa malaikatahu yusallawna ala nabiyyi. Ya ayyuhallazina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah, der Allmächtige, und alle seine Engel rufen Segen auf den Gesandten herab. O, die ihr glaubt, auch ihr sollt Segen auf den Propheten und Frieden herabrufen. Dieser Vers stellt fest, dass die Taten des edlen Gesandten so umfassend waren, dass Allah kein bestimmtes Wort verwendete, um sie zu loben oder seine Attribute zu beschreiben. Gemeint ist, dass kein bestimmtes Wort es begrenzt hat, obwohl sich Worte finden ließen. Entschied Gott selbst, kein bestimmtes Wort dafür zu verwenden. Denn die rechtschaffenen Taten des heiligen Propheten waren jenseits der Grenzen des Lobes. Gemeint ist, dass seine rechtschaffenen Taten solcher Natur waren, dass sie nicht eingegrenzt werden konnten. Ein Vers dieser Art kommt nicht vor, um einen anderen Propheten zu loben. Die Seele des heiligen Propheten war voll solcher Aufrichtigkeit und Reinheit durchdrungen. Und seine Taten waren von Gott so lobenswert, dass Allah für alle Zeiten anordnete, dass alle zukünftigen Generationen als Ausdruck der Dankbarkeit Segnungen auf den heiligen Propheten herabrufen sollen. Die Entschlossenheit und Hingabe des heiligen Propheten war dermaßen groß, dass wir weder von vor noch nach ihm einen ebenbürtigen Vergleich mit ihm finden können. Ein Blick auf die Zeit des Verses Messias zeigt, wie sehr seine Entschlossenheit, seine spirituelle Aufrichtigkeit und Hingabe seiner Jünger beeindruckt haben. Jeder kann nachvollziehen, wie schwierig es ist, eine schlechte Gewohnheit zu beseitigen. Es ist eine große Herausforderung, fest verwurzelte Gewohnheiten aufzugeben. Wenn Gewohnheiten sich verfestigen, ist es sehr schwer, diese zu korrigieren. Doch unser heiliger Prophet hat tausende Menschen geläutert, die schlimmer als Tiere waren. Es gab einige, die wie Tiere keine Probleme hatten, Beziehungen zu ihren Müttern und Schwestern zu haben, verschlangen den Reichtum der Weisen und bemächtigten die Erben der Toten. Einige waren Sternanbeter, Atheisten, andere Elemente. Was war die arabische Halbinsel? Sie war die Heimat vielfältiger Religionen. Ein Vorteil davon ist, dass der Heilige Koran jede notwendige Lehre in sich trägt. Seine Lehren sind mehr als ausreichend, um jede falsche Doktrin oder falsche Lehre auszurotten, die auf der Welt vorhanden sein könnte. Dies ist die tiefe Weisheit und Macht Allahs. Dies bedeutet, dass er den heiligen Propheten genau in seiner Epoche entsandte, als die Ignoranz ihren absoluten Zenit erreicht hat. Schließlich formte er diese Tiere zu Menschen. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallam innaka hamidul majid. Möge Allah auch uns dazu befähigen, dass wir seinem Vorbild und den Geboten des Heiligen Korans folgen, die Maßstäbe der Ehrlichkeit stets weiter erheben.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.